The Pioneer Morning Briefing mit Gábor Steingart.
Einen schönen guten Morgen allerseits. Mein Name ist Gábor Steingart und wir starten jetzt gemeinsam in diesen neuen Tag. Heute ist Donnerstag, der 21. Mai. Lars Klingbeil ist unser Finanzminister, Vizekanzler ist er auch und ein Mann mit der Fähigkeit, routiniert alles an sich abperlen zu lassen. Gestern hat er das wieder bewiesen in der Befragung im Bundestag. Die Befragung im Bundestag, die folgt einem festen Ritual und das geht so. Abgeordnete stellen kurze Fragen, 60 Sekunden, nicht länger. Klingbeil muss kurz antworten, 60 Sekunden und nicht länger. Bei Nachfragen wird es noch kürzer, 30 Sekunden. Wer zu lang ist, tja, der wird ermahnt von der gestrengen Frau Bundestagspräsidentin.
Und jetzt haben wir aber sehr überzogen. Ich habe eben nicht hingeschaut. Ich bitte einfach einen Hinweis noch mal oben. Die Farbleiste sehen wir. Also das gilt für jeden.
Worum ging es gestern? Aus der AfD-Fraktion wollte man denn wissen, wie es aussieht mit dem Thema Schulden.
Die Steuereinnahmen sinken. Die Prognose geht nach unten. Sie hoffen auf Wirtschaftswachstum. Dieses Wirtschaftswachstum wird nicht kommen. Trotzdem haben wir die rund 1 Billion Euro Schulden, die Sie jetzt aufnehmen. Was ist Ihr Plan B, wie diese Schulden jemals zurückgezahlt werden sollen?
Die Antwort vom Minister, tja, war eher ein Eiertanz als eine Antwort. Und dann hat er auch noch die Schuld auf den Trump geschoben.
Herr Kollege Espedilla, Sie waren jetzt gut in der Analyse und haben beschrieben, wo die Herausforderungen liegen. Aber selbst habe ich jetzt keine Antwort gehört, aber ich will gerne auf die Dinge eingehen.
Die können wir geben. Wir können tauschen, Herr Minister.
Ich möchte gerade beginnen, weil ich Ihnen deutlich sagen will, der Weg, den diese Bundesregierung geht, auf wirtschaftliches Wachstum zu setzen, zu investieren, um dieses Land zu modernisieren, zu investieren, um an der wirtschaftlichen Stärke zu arbeiten, Strukturreformen auf den Weg zu bringen und die Haushaltskonsolidierung voranzutreiben, ist der richtige Weg. Die Verantwortung dafür, dass ein Krieg im Iran ausgebrochen ist, die liegt nicht in dieser Bundesregierung.
Im Haushaltseckpunkteentwurf gibt's ja die ganzen Schulden und trotz der Schulden auch noch Lücken, 20 Milliarden Euro, die fehlen. Die Zeit drängt, am 6. Juli wird der finale Haushaltsentwurf verabschiedet, so zumindest der Plan. Und hier hören wir doch mal rein in das gestrige Selbstgespräch der Regierung. Der CDU-Teil spricht mit dem SPD-Minister und wir hören zu. Aus der Unionsfraktion hat jetzt Christian Haase das Wort.
Teilen Sie meinen Optimismus, dass wir das hinkriegen, die noch vorhandenen Lücken zu schließen?
Und siehe da, ja, der Finanzminister ist optimistisch. Eine Koalition vereint im Zweckoptimismus.
Ich weiß, wie schwierig die Zeiten sind. Ich weiß auch, wie herausfordernd das ist, weil wir in einer Zeit über Jahre Politik gemacht haben, wo man immer mehr ausgegeben hat. Und jetzt, die Kollegin Huberts hat es beschrieben, sind wir damit auch konfrontiert, dass man weniger ausgeben muss. Ich bin da aber optimistisch.
Sparen ist, das wurde deutlich, nicht so ganz die Lieblingsdisziplin von Klingbeil. Nichts Konkretes, nirgends. Aber bei den Steuererhöhungen, tja, da war er wach und präsentierte einmal mehr seine Idee einer erhöhten Erbschaftssteuer.
Beim Thema Erbschaftssteuer kennen Sie meine persönliche Position. Die habe ich jetzt immer wieder dargelegt. Und ich gehe fest davon aus, dass wir nach dem Urteil des Bundesverfassungsgerichtes, das wir ja erwarten, ich gehe davon aus, in diesem Jahr, dass wir dann noch politische Entscheidungen treffen müssen.
Und was wäre diese Plauderstunde, die sich Befragung nennt, wenn nicht auch die Vergangenheit, in diesem Fall die rot-grüne Vergangenheit innerhalb der Ampelkoalition, doch nochmal aufgearbeitet würde. Der ehemalige Kampagnenmanager von Robert Habeck, der dafür mit dem Posten des Staatssekretärs belohnt wurde, Michael Kellner, der hängt doch sehr an dem Heizungsgesetz. Heizungsgesetz, das viele nur noch als Heizungshammer kennen. Herr Kellner, der vor allem also Habecks Kellner war, erinnert sich positiver und hat jetzt, wo das Ganze de facto abgeschafft wurde, Schmerzen.
Sie haben letzte Woche ein neues Heizungsgesetz durch das Kabinett gewunken, das fossile Heizung auf Dauer stellt. Die Rechtsprüfung durch das Justizministerium war zu dem Zeitpunkt des Kabinettsbeschlusses nicht abgeschlossen. Jetzt frage ich Sie, wie kommen Sie auf die Idee, ein Heizungsgesetz durchs Kabinett zu winken, ohne dass es verfassungsrechtlich geprüft ist? Und glauben Sie eigentlich, dass dieses Gesetz so hält?
Aber Klingbeil, der ja damals auch für das Gesetz war, er war in jeder Koalitionsrunde als SPD-Chef dabei, verspottet jetzt den armen Kollegen und ringt sich durch zu einer Selbstkritik.
Natürlich wird diese Regierung, wird diese Koalition nur Gesetze auf den Weg bringen, die rechtssicher sind, und das wird alles stattfinden. Ich will hier nur sehr klar sagen, und das sage ich jetzt ohne Konfrontation, aber das, was wir damals in der Ampel gemacht haben, das hat zu großer gesellschaftlicher Verunsicherung geführt und das hat den Klimaschutz in diesem Land nicht gestärkt.
Fazit: Diese Art Rituale im Deutschen Bundestag sind erprobt und irgendwie auch überflüssig. Die einen wollen nichts wissen und die anderen wollen nichts sagen. Ich würde sagen, kann weg. Unsere weiteren Themen heute Morgen. Dr. Gundbert Scherf ist der Co-CEO und Co-Gründer vom Drohnenhersteller Helsing. Er führt die Rüstungsindustrie in ein neues Zeitalter.
Wir sehen eben mittlerweile, dass wir im 1-zu-1-Kampf, aber auch in komplexen Szenarien auch 2-gegen-2 Agenten haben, die eben Menschen systematisch schlagen können. Und deswegen, glaube ich, werden wir zunehmend sehen, dass der Mensch skaliert werden muss.
Und dann sprechen wir heute Morgen über den Punk. Aber nicht den der Sex Pistols. Wir sprechen über weiblichen Punk. Lassen Sie sich überraschen. Der Krieg der Zukunft ist nicht mehr der Krieg der Zukunft, denn er ist ja schon da. Künstliche Intelligenz schlägt den guten alten Panzer und die Stunde der Drohne hat geschlagen. Maschinen ohne Menschen an Bord, ferngesteuert. Auch zum Teil ferngesteuert schon von Maschinen. Tja, die Rolle des Menschen ist ja trotzdem klar. Er ist dann fürs Sterben zuständig. Alles andere wird ihm künftig abgenommen. Andererseits, die Ukrainer haben gar keine andere Wahl, als dem kriegerischen Russland mit Innovation zu begegnen. So schaffen sie es nicht nur, sich zu verteidigen, sondern sie schlagen auch zurück, und zwar mit Drohnen, die dann wiederum in Moskau für Zerstörung sorgen, Bild TV berichtet.
Der Krieg trifft Russlands Herz. In der Nacht zum Sonntag heulen über Moskau die Sirenen, Explosionen, Feuer, Rauch über der Millionenstadt. Die Ukraine startet einen massiven Drohnenangriff tief im russischen Hinterland.
Diese Drohnen stammen auch aus den Fabriken von Gundbert Scherf. Gemeinsam mit 2 anderen Gründern rief er, im Jahr 2021 war das, das Rüstungs- und KI-Unternehmen Helsing ins Leben. Er weiß ganz genau, wie Kriegsführung in Zeiten künstlicher Intelligenz funktioniert. Braucht es also überhaupt noch Soldaten in den Kriegsgebieten und könnten feindliche, autonom gesteuerte Drohnen uns auch hier in Deutschland treffen? All das haben wir besprochen. Ein Auszug aus diesem sehr relevanten Gespräch, würde ich sagen. Relevant für unsere Zeit. Leider, muss man sagen. Einen Auszug daraus, den hören wir jetzt. Einen schönen guten Morgen, Gundbert Scherf.
Guten Morgen, Herr Steingart.
Die Drohnen, die Sie produzieren, 4.000 davon sind in der Ukraine im Einsatz, im Kriegseinsatz. Was sind die ersten Learnings von solchen Drohnen als mobile und dann auch autonom gesteuerte Waffensysteme?
Ja, ich glaube, die erste Beobachtung, die man mittlerweile nach jetzt im 5. Jahr des Krieges treffen kann, ist, dass Drohnen und autonome Systeme eine signifikante Rolle im Gefechtsfeld haben, sind keine Randerscheinung. 95% der Effekte auf beiden Seiten sind auf Drohnen zurückzuführen. Und wir als Helsing haben dort mit Erstentwicklung und jetzt mit der HX-2 in der mittleren Reichweite bis 100 Kilometer ein System, wie Sie gesagt haben, in den Einsatz bringen dürfen. Und ich glaube, die Kernerkenntnis ist, diese Systeme sind sehr durchsetzungsstark, haben eine große Wirkung, aber es lebt von der Iteration mit den Nutzern. Also wir haben dieses System ja...
Aber sagen Sie, welche Effekte erzielen Sie? Wenn Sie Effekt sagen, wir erzielen, meinen Sie Tote, oder?
Ja, es geht darum, dass die Ziele, die die Ukraine sich aussucht, die Nutzer eben als relevant sehen, das können auch mobile, es können auch statische Ziele sein, also die eben in dieser Reichweite sind, in die Artillerie nicht mehr kommt, 40 Kilometer bis zu 100 Kilometer, dass die bekämpft werden können. Und das sind verschiedene Ziele, das sucht sich die Ukraine aus, aber es geht darum, diese hochpräzise, mit Hilfe eben von KI-autonomen Fähigkeiten zu treffen und dabei eben auch die Störmaßnahmen des Gegners, insbesondere den elektronischen Kampf, zu überwinden und damit eben entsprechende tiefe Wirkung zu erzielen und eine hohe Trefferquote und damit auch einen asymmetrischen Schaden, wenn man es auch finanziell beziffert, zu erreichen.
So eine Drohne trägt also mit sich auch einen Sprengsatz, wie eine normale Rakete, wie wir sie von früher kennen, auch einen Sprengsatz, den sie dann detoniert und das Ganze ferngesteuert wie in einem Computerspiel. Kann man sich das so vorstellen?
Es ist in jedem Fall so, dass diese Systeme, Drohnen eben erstmal ferngesteuert sind, damit eben erlauben, in einem sehr, sehr transparenten Gefechtsfeld, was wir mittlerweile haben, den Nutzer, also die Nutzerin, auf relativ sicheren Abstand zu lassen. Aber es ist eben so, dass die Maßnahmen gegen ein vernetztes, ferngesteuertes System ist natürlich der elektronische Kampf. Ich störe also genau diese Fernsteuerung, die Kommunikationsverbindung. Und dafür setzen wir gerade eben bei unseren Systemen künstliche Intelligenz ein, um sowohl die Navigation, die Detektion von Zielen, als auch dann die Zielführung zu unterstützen. Und so sehen wir eben, dass diese ursprünglich, genau wie Sie gesagt haben, ferngesteuerten, vernetzten Systeme zunehmend auch an Fähigkeit durch Autonomie gewinnen.
Aber wie weit ist man weg? Wie weit ist derjenige, der das steuert, der Operateur? Sie haben gesagt, er muss schon in der Nähe irgendwo sein. Also der kann nicht in der Sahara-Region sitzen und in Europa einen Krieg führen. Oder ist das auch denkbar?
Das sind klassischerweise die Drohnen, die wir so aus dem Aufklärungsbereich aus Afghanistan kennen, also wo eben weit entfernt Operateure saßen. Das ist natürlich auch weiterhin möglich, aber für die taktischen Systeme, es gibt ja Drohnen aller Größenordnung, ist also kein ganz trennscharfer Begriff, aber für die Systeme, die wir jetzt mit Masse sehen, ist es so, dass die eben in den Reichweiten 40, 60, 80, auch teilweise 100 Kilometer eingesetzt werden. Das liegt daran, dass mittlerweile der Krieg sich eben ein Stück weit verfestigt hat, auf beiden Seiten Artillerie, Reichweiten so bis 40 Kilometer nicht mehr erreicht werden können, da befinden sich weniger Ziele und deswegen muss man auf einem gewissen Abstand sein, aber eben in Reichweite zum Kommunikationslink. Und falls der dann gestört wird, unterbrochen wird, muss eben künstliche Intelligenz übernehmen können und das, was der Mensch vorgegeben hat, dann ausführen können.
Kann man so einen Krieg eigentlich als normaler Starfighter, Eurofighter-Pilot noch gewinnen gegen einen Drohnenschwarm? Sie schicken ja da nicht ein oder zwei in die Luft, sondern Dutzende, vielleicht am Ende Tausende dieser Gerätschaften. Kann man das gewinnen?
Also ich denke, noch ist es so, dass der Mensch und die Intelligenz und auch die unglaubliche Ausbildung, die Soldatinnen und Soldaten dort genießen, ein absolutes Asset sind. Aber es ist richtig, wir sehen eben, künstliche Intelligenz schreitet enorm voran. Die Systeme können Fähigkeiten, die wir früher dem Menschen zugeschrieben haben, in kürzerer Zeit lernen. Wir haben unseren Centaur-Agenten beispielsweise, der eben versucht, Fähigkeiten von Piloten im Luft-zu-Boden-Kampf abzubilden, das Projekt vor 2 Jahren eigenfinanziert begonnen und sind selber erstaunt bis erschrocken, wenn Sie so wollen, über die schnelle Entwicklung. Wir sehen eben mittlerweile, dass wir im 1-zu-1-Kampf, aber auch in komplexen Szenarien auch 2-gegen-2 Agenten haben, die eben Menschen systematisch schlagen können. Und deswegen, glaube ich, werden wir zunehmend sehen, dass der Mensch skaliert werden muss. Der Mensch ist weiterhin entscheidend, aus doktrinärer Sicht, um komplexe Entscheidungen abzuwägen. Aber er muss eben verstärkt werden. Und Sie haben das Thema Schwarm angesprochen. Ich glaube, die Idee des Schwarmes ist ja genau das, zu sagen, anstatt ein exquisites System zu haben, in dem ein Mensch drin sitzt, sich aber dann auch in hohe Gefahr begibt, nehme ich lieber den Menschen idealerweise in sicherer Distanz und lasse ihn eben Schwärme steuern. Also Systeme, die günstiger sind, jedes für sich genommen, die aber in Summe sehr intelligente Operationen durchführen können und dadurch ganz andere Überlegenheit schaffen können. Und ich glaube, das ist in jedem Fall die Zukunft. Es ist aber auch schon jetzt zunehmend die Gegenwart, weil wir eben so erst Varianten von Schwärmen auch schon in Richtung Ukraine in Anwendung sehen und deswegen viel näher an der Entwicklung, glaube ich, dran sind, als manchmal so landläufig klar ist.
Helsing ist jetzt ein westliches Unternehmen, Gott sei Dank. Die Gegenseite baut auch solche Tötungsmaschinen. Wird das dann künftig so sein, dass man mit einem solchen Drohnenangriff auch in Berlin und München, Hamburg rechnen muss, bei dem der Gegner, sagen wir mal Russland, gar keine militärischen Opfer mehr einkalkulieren muss, weil da ist gar kein Mensch, sondern da sitzt irgendjemand im Tower und es nur noch 100% zivile Opfer gibt? Ist das die Kriegsführung, dass Militär sozusagen der harmlose Beruf der Weltgeschichte wird und nur noch Zivilisten die Opfer von Kriegen sind?
Also das will und mag ich nicht hoffen. Ich glaube, die Motivation, warum wir eben, genau wie Sie sagten, in Deutschland, in Europa, im Westen zentrierte Unternehmen damals gegründet haben, vor etwas mehr als 5 Jahren, war genau, weil uns drei Gründer dahinter klar war, diese Technologie wird sehr, sehr wichtig werden. Es ist dann von den letzten paar Jahren natürlich mit dem Durchbruch in KI noch offensichtlicher geworden. Und weil uns eben daran gelegen war, dass wir diese Technologie selbst beherrscht einsetzen können nach unseren Werten. Ich glaube, künstliche Intelligenz hat häufig etwas, was, Sie sagten es ja auch, an Killermaschinen oder dergleichen dann erinnert wird. Aber tatsächlich ist es eine Technologie, die uns eigentlich ermöglicht, die Soldatinnen und Soldaten, die ja diesen Job für uns, für unsere Demokratie tun, zu befähigen, den eben hoffentlich in größerer Überlegenheit ausführen zu können. Und im Idealfall führt das dazu, dass wir, und ich glaube, da haben wir im Westen noch aktuell die Nase vorn, dass wir hier die Nase vorn behalten und dadurch eben auch Dominanz behalten und dauerhaft erlangen und zur Abschreckung organisieren können. Deswegen bin ich eher Anhänger davon, diese Art der Entwicklung nicht nur zu beschreiben, sondern auch voranzutreiben. Deswegen arbeiten wir da auch mit allem, was wir haben an diesen Themen, haben hunderte der besten KI-Forscher, Softwareentwickler für uns gewinnen können und möchten eben eher diese Welt organisieren, in der wir Stabilität schaffen durch Abschreckung, so wie es uns eigentlich auch jahrzehntelang gelungen ist, um uns jetzt nicht zu sehr mit den dystopischen Optionen beschäftigen zu müssen, sondern eben hier die Deutungshoheit zu haben.
Wird der Krieg nicht, mal aus Sicht des Steuerzahlers gefragt, günstiger, wenn nicht mehr Großflugzeuge mit allem drum und dran da hochstarten, sondern vielleicht günstige, vielleicht nicht Plastikdrohnen, aber doch Wegwerfartikel, die man auch schneller verlieren kann? Also die Frage für den Steuerzahler, wird der Krieg günstiger?
Ob er günstiger in Summe wird, ist eine schwierige Frage. Ich glaube aber, dass man das Geld in der Zukunft eben mehr in Masse investieren wird, als in die exquisiten Plattformen ausschließlich. Ich glaube, gerade Deutschland hat da große Möglichkeiten. Wir arbeiten ja auch mit Automobilzulieferern zusammen. Die Schaefflers dieser Welt, denen muss man Massenproduktion nicht erklären. Also wir arbeiten mit denen ja zusammen und die können Größenordnungen, in denen Drohnen Zehntausenden oder auch Hunderttausenden produziert werden müssen, durchaus gut wegstecken. Deswegen glaube ich, wir können das. Wir müssen aber dafür eben das Ökosystem Verteidigung wieder etwas größer machen. Das ist eben lange Zeit ein Geschäft von Spezialistenfirmen gewesen, die eben diese komplexen Systeme sehr gut beherrscht haben. Aber jetzt wird es eben auch ein Skalierungsthema und eben auch ein Wirtschaftlichkeitsthema. Und ich glaube, dass wir das können. Und ich glaube auch, dass wir es tun müssen, weil natürlich bei den Größenordnungen, die wir da ausgeben, müssen wir auch dafür sorgen, dass der Wirtschaftsstandort Deutschland und Europa das auch dauerhaft tragen kann. Das geht eben nur, wenn dann eben auch Innovation und auch wieder Wohlstand zurückfließen.
Das, was Sie da basteln mit Ihren beiden Mitgründern und Ihrem Co-CEO, hat ja Potenzial, für Russland gefährlicher zu sein oder für jede feindliche Macht gegenüber der Bundesrepublik gefährlicher zu sein, als was so ein Politiker den ganzen Tag tut und treibt. Stehen Sie und Ihr Leben unter einem besonderen Sicherheitsaspekt? Müssen Sie sich um Ihre Sicherheit Gedanken machen?
Zu allen Sicherheitsaspekten kann ich da nicht weiter äußern. Wir schauen, dass wir unsere Entwicklung auf das fokussieren, was Streitkräfte brauchen und da auch unsere Rolle nicht weiter überbewerten.
Na gut, ich habe verstanden, Sie sind sensibel an dem Punkt, weil es ein sensibles Thema und auch ein sensibler Beruf ist, dem Sie da nachgehen, richtig?
Also mit Sicherheit ist es so, dass man, wenn man in der Industrie sich dazu bekennt, vielleicht ein Stück weit exponierter ist als vielleicht jemand, der nicht in der Industrie arbeitet. Aber ich glaube, die wirkliche Last haben die Soldatinnen und Soldaten, die wirklich eben Systeme einsetzen müssen, gerade in der Ukraine, aber mittlerweile sind wir auch in Deutschland hier dabei, die Brigade Litauen vorzubereiten. Das ist ein durchaus relevanter Einsatz. Es gibt viele Menschen, die daran mitwirken, in der Beschaffung, in der Planung, in Streitkräften, aber auch in Politik, die sich ja auch exponieren. Und insofern würde ich da nicht die Rolle von Industrie oder einer Industrie drüber ausheben. Ich glaube, es gibt gesellschaftliche Akt und ich glaube, da hat sich einiges verändert und ich glaube, es gibt viele Menschen, die da jetzt sich einbringen und wir stehen daneben anderen.
Sie haben keine Angst.
Ich glaube, das ist nicht die richtige Kategorie. Ich glaube, wir machen das, was wir tun, aus der richtigen Überzeugung und mit den richtigen Mitteln und auf stark demokratischem Boden. Und darauf kommt es an.
Herr Scherr, vielen Dank. Jetzt sind wir schlauer als vorher. Ich wünsche gutes Gelingen.
Herzlichen Dank.
Gunbert Scherr und ich, wir haben noch weiter gesprochen, unter anderem über die Verteidigung unter Wasser. Auch unbemannt und autonom. Und wir haben gesprochen darüber, ob man die Rheinmetall-Aktie im Drohnenzeitalter eigentlich lieber abstoßen sollte. Unser ganzes Gespräch gibt's für Pioneers Only, den Link in den Shownotes. Und ich freue mich, wenn Sie genau jetzt und heute dazustoßen. Zauberei bei The Pioneer. Was sonst nur zu hören ist, können Sie jetzt auch sehen, live und auf der Bühne in Ihrer Stadt. Die Pioneer Live Tour 2026 startet auf Bühnen in ganz Deutschland. Alev Dorn ist dabei, Chelsea Speaker und Pia von Versebe auch. Jörg Thaddeus kommt mit, Diana Kinnert philosophiert, die Pioneer Band spielt und ja, wenn mich keiner anbindet, dann bin ich auf jeden Fall auch dabei. Auf geht's zum Late Night Briefing live. In jeder Stadt ist ein relevanter Gast dabei, zum Beispiel Hendrik Wüst, CDU-Ministerpräsident in Nordrhein-Westfalen. In München wird uns Allianz-Chef Bethe sagen, wo die Weltwirtschaft hinsteuert, und wir lassen uns was einfallen. Wir kommen nach Hamburg, nach Heidelberg, nach Berlin, klar, nach Köln, Erfurt wieder, auf jeden Fall, Stuttgart, Düsseldorf, Essen, zweimal München. Wann und wo genau, das finden Sie, findet ihr in den Shownotes. Ich würde sagen, wir sehen uns.
Okay, Gabor, und was hat dich heute Morgen wirklich überrascht?
Dass Punk nicht nur etwas für junge Männer ist, wie von The Clash. Jetzt wird der Punk nämlich weiblich. Und auch Ältere, in diesem Fall Frauen über 50, spielen ihn. Und wie? The Nanas ist eine britische Punkband. Das sind 6 Frauen, bis auf eine alle in ihren 50er und 60er Jahren. Am Anfang stand die Idee einer Sozialarbeiterin. Sie hatte in der Küstenstadt Newport in Wales einen Workshop für Frauen angeboten. Für Frauen, die Lust auf Musik haben. Instrumentenkenntnisse waren zunächst mal nicht nötig. Es ging darum, ältere Frauen, gerade solche, die mit Einsamkeit zu kämpfen haben, kreativ zusammenzubringen. In einem Punkclub. Tja, und dann wurden die Instrumente gelernt und gestimmt. Idiots everywhere, Idioten gibt's überall, heißt zum Beispiel dieser Song. Nur die Schlagzeugerin, die fällt aus dem Raster. Sie ist erst 29 und gibt den Beat vor. Die Themen aber bestimmen die Frauen älteren Semesters. Ganz im Geiste des Punks sind sie sauer, ziemlich sauer. Und sie verwandeln ihre Themen in Musik. Menopause, die astronomischen Kosten von Pflegeheim und auch die zu kleine Rente von vielen Frauen. Mal düster, mal fröhlich, im Punk-Sound verpackt. 60 Lies, 60 Lügen. Ich wünsche Ihnen einen kämpferischen Start in diesen neuen Tag. Morgen begrüßt Sie an dieser Stelle Chelsea Speaker. Bleiben Sie mir, bleiben Sie ihr gewogen. Es grüßt Sie auf das Herzlichste. Ihr Gabor Steingart.